In unserer Serie durch das Johannesevangelium gelangen wir heute zum 14. Kapitel. Die Kapitel 14 bis 16 im Johannesevangelium, die werden die Abschiedsreden Jesu genannt. Jesus war hier allein mit seinen Jüngern in der letzten Nacht. Ja, im letzten Augenblick vor seiner Verhaftung und seinem Tod am Kreuz. Und in dieser letzten Nacht, in dieser letzten Stunde, in der er Gemeinschaft haben kann mit seinen Jüngern, da lehrt er seine Jünger das Allerwichtigste, was sie für die bevorstehenden Herausforderungen, ja und für ihr Leben nötig haben. Die Abschiedsreden Jesu sind sehr persönlich, sehr einfühlsam, aber auch sehr tiefgehend und höchst theologisch. Martin Luther, der große Reformator, er schrieb über diese Reden im Johannesevangelium Folgendes: Dies ist die beste und tröstlichste Predigt, die der Herr Jesus auf Erden getätigt hat. Christus hat hier reichlich ausgeschüttet allen hohen und herzlichen Trost, welche die ganze Christenheit hat und den ein Mensch in allen Nöten begehren sollte. Außerdem sind auch hier die rechten, vornehmen und hohen Themen der christlichen Lehre aufs Gewaltigste beieinander zu finden, wie sonst an keinem anderen Ort der Schrift, gegründet und zusammengesetzt nach den drei unterschiedlichen Personen der heiligen Dreieinigkeit. Luther versteht diese Reden also zunächst als den besten Trost für uns Menschen und gleichzeitig als die beste Zusammenfassung der christlichen Lehre, die beste Theologie, angeordnet nach den drei Personen Gottes in der Dreieinigkeit. Und tatsächlich kann man sehen, dass es in Kapitel 14 hauptsächlich um Gott den Vater geht. In den 31 Versen dieses Kapitels bezieht sich Jesus 23 Mal auf Gott den Vater. Im 15. Kapitel geht es vorwiegend um Gott den Sohn, um Jesus Christus. Es beginnt mit einem berühmten Ich-Bin-Wort Jesu und in diesem Kapitel bezieht sich Jesus 45 Mal auf sich selbst. Und das 16. Kapitel handelt dann betont vom Heiligen Geist. Es ist vielleicht die Stelle, das Kapitel, in dem wir am meisten über das Wirken und über die Aufgabe des Heiligen Geistes lernen. Martin Luther hat recht. Jesus verbindet hier in seinen Abschiedsreden, in den letzten Worten, die er zu seinen Jüngern sagt, den allergrößten und den herzlichsten Trost mit der gewaltigsten Zusammenstellung der besten Theologie. Viele Christen, sie tendieren entweder das eine oder das andere zu begehren. Es gibt solche, die wollen eigentlich hauptsächlich emotional berührt werden. Ja, durch tröstende Worte, durch schöne Erzählungen, durch Lebensermutigung, romantische Geschichten. Und oft greifen sie dann zu irgendwelchen christlichen Romanen, oder irgendwelchen Trostbüchern voller Postersprüche oder Motivationsanregungen wie du schaffst es oder glaub nur an dich. Sie suchen nach einem Stück weit einem geistlichen Gefühl, einem Trost für das Herz, aber sie geben sich mit ganz oberflächlichen und oft falschen Aussagen zufrieden. Andere Christen wiederum haben eine ganz große Leidenschaft, echte, tiefgehende theologische Themen zu betrachten. Sie lesen und forschen über den Zusammenhang von Gottes Souveränität und der Verantwortung des Menschen oder über die Verbindung zwischen Rechtfertigungslehre und der Heiligung, über die rechte Weise, die Dreieinigkeit zu definieren, ohne dass man in irgendwelche Irrlehren abstreift. Und das ist auch gut und richtig, aber es besteht die Gefahr, dass sie in alledem eine kühle, eine unemotionale Wissenschaftlichkeit finden. Sie haben Freude daran, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, aber sie stehen in Gefahr, dass diese Wahrheit ihr eigenes Herz gar nicht so erfüllt, wie es erfüllen sollte. Christliche Lehre muss beides haben. Christliche Lehre muss beides haben. Es muss gegründet sein auf echter, tiefgehender, sauberer, theologischer Betrachtung, biblisch fundiert. Nicht irgendwelche Fantasien, nicht irgendwelche Gedankenspiele. Aber dann muss es auch echte Empfindungen, geistliche Empfindungen, die Erfüllung des Herzens wirken. Eine Veränderung von unserem Denken und unserem Leben. Das ist der Zweck der christlichen Lehre. Und die Abschiedsreden Jesu sind das beste Beispiel dafür, wie gute Theologie echten Trost und echte Lebenshilfe sein kann. Die Herzen wirklich berühren und bewegen kann. Wir lesen Johannes Kapitel 14, die ersten drei Verse. Johannes Kapitel 14, ab Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Erstens, Gott, der Trost aller Gläubigen. Euer Herz werde nicht bestürzt, glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Jesus wendet sich hier zu seinen Jüngern und er weiß, wie es ihnen geht. Er weiß, was sie fühlen. Er kennt ihr Herz, auch das, was sie in den nächsten Stunden und Tagen fühlen werden, was auf sie zukommt, womit sie zu kämpfen haben. Er kennt ihr Innerstes. Euer Herz werde nicht bestürzt. Das Wort, welches Jesus hier gebraucht, beschreibt ein unruhiges, aufgewühltes Wasser. Und ist es nicht so? Nicht nur bei den Jüngern zur Stunde, als Jesus ihnen fortgerissen wurde, sondern hier im Leben auf dieser Erde? Kennen wir nicht alle diese Unruhe des Herzens? Unser Herz ist aufgewühlt durch innere Tatsachen, durch unsere eigene Sünde. Wie Petrus, dem Jesus kurz zuvor gesagt hat, dass er ihn verleugnen wird. Unser Herz ist aufgewühlt durch Gefühle wie Angst und Unsicherheit, Schmerzen und Vergänglichkeit, Sorgen. All diese Lasten, die unser Herz berühren, bewegen, beunruhigen. Aber auch äußere Umstände, durch die unser Herz beunruhigt wird in dieser Welt. Die Sünden und die Ungerechtigkeiten auch der anderen Menschen. Hass, Gewalt, Korruption, Katastrophen und Unfälle. Die ganze Gefallenheit, die Gottlosigkeit der Welt und ja, der Tod, der uns alle trifft. Es macht unser Herz unruhig in dieser Welt. Ja, diese Welt ist kein Garten Eden mehr. Kein Garten der Wonne, kein Paradies. Seit Adam und Eva das Gebot Gottes übertreten haben, hat Gott sie aus dem Paradies hinausgestoßen. Und er hat die Menschen die Konsequenz ihrer eigenen Sünde erfahren lassen. Vergänglichkeit, Sünde, Tod. Und kein Mensch konnte zurückkehren in das Paradies. Gott hat es verwehrt. Als Adam und Evas erster Sohn Kain seinen jüngeren Bruder Abel erschlägt, da heißt es dann, dass Kain unstet und flüchtig wurde auf der Erde. Das bedeutet, Kain musste rastlos und ruhelos leben, wie ein heimatloser Flüchtling von Ort zu Ort irren und niemals zur Ruhe kommen. In gewisser Weise trifft das nicht nur auf den Brudermörder Kain zu, sondern auf jeden Sünder in dieser Welt. Wir sind alle rastlos und ruhelos, unstet und flüchtig, heimatlos, orientierungslos in dieser Welt. Warum? Weil diese Welt gefallen ist. Von Gott abgefallen. Und darum erlebt die ganze Menschheit, ja die ganze Schöpfung auf dieser Erde, die Unruhe des Herzens. Wir finden hier keine bleibende Ruhe. Ein unruhiges Herz ist die natürliche Konsequenz eines von Gott entfernten Herzens. In einer von Gott abgefallenen Welt. Und ja, Jesus weiß um die Unruhe des Herzens. Er weiß um unseren Zustand in dieser Welt. Und er sorgt sich um die Unruhe in deinem Leben. Genauso wie er seine Jünger kennt, weiß er genau, was du fühlst, was dir Sorgen bereitet, was dein Herz erfüllt, was dein Herz beunruhigt. Aber Jesus, er vertröstet nicht mit romantischen Phrasen oder irgendwelchen Motivationssprüchen. Wie tröstet er? Er tröstet erst einmal mit einem klaren Aufruf. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaube an Gott und glaube an Jesus Christus. In unserem Inneren wissen wir Menschen, dass es nur eine Ruhe geben kann, wenn wir wieder vereint werden mit unserem Schöpfer. Wenn wieder Frieden herrschen kann mit unserem Schöpfer. Wahre Ruhe kann es nur geben bei Gott, so wie es war, als die Sünde nicht alles unruhig und rastlos gemacht hat. Als dieser Fluch nicht die ganze Erde zu Fall gebracht hat. Der Kirchenvater Augustinus, er schreibt diesen bekannten Satz: Du hast uns zu dir hin geschaffen, o Herr, und unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in dir. Und das ist der Grund, warum es in allen Kulturen, in allen Ländern, zu allen Zeiten den Versuch gibt, diese Ruhe wiederzufinden durch Religion. Durch einen Gott. Doch die meisten Menschen in ihrer Sünde, sie suchen sich einen Gott nach ihrem eigenen Herzen, nach ihren eigenen Gedanken und Vorstellungen. Einen Götzen, der die Unruhe des Herzens niemals stillen kann. Sie wollten wieder gute Ernten oder Erfolg im Krieg oder Gesundheit des Körpers und brachten irgendwelchen Skulpturen Opfer dar. Aber die Ruhe des Herzens geben solche Götzen nicht. Aber Jesus, er führt seine Jünger in ihrer Unruhe ganz bewusst zu dem einen wahren Gott. Glaubt an Gott. Vertraut auf Gott. Trotz all der äußeren Umstände. Trotz dessen, dass vieles in dieser Welt nicht so läuft, wie ihr euch das wünscht. Dass es so viele Faktoren gibt, die unser Herz beunruhigen. Glaubt an Gott. Vertraut auf Gott. Er kann euch Frieden geben. Er kann eure Seele zur Ruhe führen. Glaubt daran, dass Gott, der Vater, lebt und mächtig und willig ist, euer Herz und euer Leben zur Ruhe zu führen. Eine oft zitierte Meinung gegen den Glauben an Gott ist, dass Religion in jeder Form doch bloß eine Art Schmerzbetäubung ist. Opium für das Volk, eine Illusion, die einen Frieden, eine Ruhe nur vortäuscht, die es in Wirklichkeit doch gar nicht gibt. An einen Gott zu glauben, den ich nicht sehen, den ich nicht hören, den ich nicht spüren kann? Wie soll mir das Ruhe geben? Jesus bestätigt: Glaubt an Gott und glaubt an mich. In Jesus ist Gott auf diese unruhige Erde gekommen und er beweist, ja, es lohnt sich, an Gott zu glauben. Warum? Ich bin gekommen. Gott ist aktiv geworden. Gott ist auf uns Menschen zugegangen. Jesus verspricht, Hier ist der einzig wahre Trost für unruhige Herzen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus ist von Gott, dem Vater, gekommen und er stellt sich mit Gott gleich. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Glaubt an mich genauso, wie ihr an den lebendigen Gott glaubt. Deutlicher könnte Jesus nicht bezeugen, dass er selbst Gott ist. Aber damit deutet er auch etwas an. Vertraut auf das, was ich euch jetzt sage. Jesus verkündigt die Wahrheit über Gott, die uns trösten kann. Nicht Menschengedanken, nicht Menschenfantasie, Gottes Wahrheit. Jesus ist der Garant und der Bürge dafür, dass bei Gott wirklich echter, wahrer, bleibender Trost und Frieden des Herzens zu finden ist. Jesus ist der Beweis dafür, Gott selbst ist aktiv geworden, um unsere Herzen zur Ruhe zu bringen. Euer Herz werde nicht bestürzt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Zweitens, der Himmel, der Herrschaftssitz Gottes. In Vers 2 lesen wir, dass Jesus sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Jesus erklärt hier seinen Jüngern, warum der Glaube an Gott der wahre Trost für unruhige Herzen ist. Denn Jesus offenbart eine ganz wichtige Tatsache. Gott, der Vater, hat ein Haus. Gott ist nicht nur ein Gedanke, nicht nur eine Illusion. Jesus als einzigartiger Augenzeuge, als der, der vom Vater gekommen ist, er weiß und bezeugt, Gott, der Vater, hat ein Haus. Und damit ist nicht der Tempel in Jerusalem gemeint, ein Haus, was von Menschen gebaut wurde, noch irgendein heiliger Ort auf dieser Erde. Das Haus des Vaters, von dem Jesus hier spricht, ist ein Haus an einem Ort, den die Bibel Himmel nennt. Dieser Himmel, den hat Gott geschaffen. Genauso wie diese Erde und das ganze Universum. Der Himmel ist nicht der einzige Lebensraum Gottes. Das hat Gott nicht nötig. Gott ist Geist. Salomo weiß, nicht mal der Himmel kann Gott fassen. Aber der Himmel ist der Ort, den Gott sich selbst erwählt und geschaffen hat, um dort seinen Herrschaftssitz zu platzieren. Der Himmel ist der Regierungsort Gottes. Gott hat ein Haus im Himmel, von wo er regiert, in dem sein Thron steht. Darauf macht Jesus hier aufmerksam. Und die Bibel ist voll mit Beschreibungen dessen. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 33, der Herr blickt vom Himmel herab und er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, er achtet auf alle ihre Werke. Der Himmel, der Palast Gottes, er ist getrennt von der Erde. Außerhalb der Erde, über der Erde, aber auch nicht völlig geschieden, auch nicht völlig isoliert, denn Gott schaut vom Himmel herab auf die Erde und er sieht alle Menschen. Gott hat seinen Herrschaftssitz im Himmel und das ist ein realer Ort, kein Traum, kein bloßer Gedanke. Gott hat ein Haus. Und dennoch kann kein Mensch dorthin gelangen. Kein Raumschiff fliegt dorthin, kein Teleskop kann in den Himmel hineinschauen. Aber Gott sieht uns und unser Herz. Aber wir Menschen, wir können nicht hinauf aufgrund unserer Sünde. Ja, es ist eine Trennung zwischen Himmel und Erde. Die Bibel sagt uns nicht, ob der Himmel in einer anderen Dimension ist oder in einem Teil dieses oder eines anderen Universums im Raum und Zeit. Jedoch wissen wir, Gott regiert. Und er wohnt an einem realen Ort. Und dieses Haus des Vaters, es hat viele Wohnungen, sagt Jesus. Gemeint sind Unterkünfte oder Behausungen innerhalb eines großen Hauses. Jesus beschreibt das Haus des Vaters als einen großen Palast, in dem sehr viele Räume vorhanden sind, die als Wohnungen dienen sollen. Und das zeigt, Gott der Vater ist ein Gott, der Gemeinschaft liebt. Er ist kein egomaner Tyrann. Nein, sein Haus hat viele Wohnungen. Räume, die extra dafür bestehen, so eingerichtet sind, dass dort jemand ein Zuhause finden kann. Und durch den Glauben dürfen wir erkennen, ja, dass es Gott wirklich gibt. Und dass er herrscht von einem Bereich aus, der getrennt ist von all der Ungerechtigkeit, von all der Verdorbenheit, von all der Sünde in dieser Welt. Und doch ist er nah genug, um sich um uns zu kümmern, um uns zu sehen, um auf uns zu achten, um zu handeln und einzugreifen. Gott hat große Macht, auch wenn hier alles zu verderben scheint, auch wenn hier alles unsere Herzen beunruhigt, Gott thront im Himmel und er herrscht. Und er liebt Gemeinschaft. Er liebt Gemeinschaft. Das gibt uns eine gewisse Hoffnung. Aber wie kann uns das wirklich helfen und trösten? Nun, Jesus sagt, ich gehe dorthin. Jesus verspricht seinen Jüngern, ich gehe an diesen Ort. Jesus ist Mensch geworden und hat auf dieser Erde gelebt, ein vollkommenes Leben. Und er ist der einzige Mensch, der darum die Möglichkeit und die Berechtigung hat, zum Vater in den Himmel zurückzukehren. Denn das ist auch seine Heimat. Jesus ist nämlich Gott und Mensch zugleich. Und tatsächlich betonen die Evangelisten ganz ausdrücklich, dass Jesus nach seiner Auferstehung leibhaftig, das heißt mit seinem physischen Auferstehungsleib, mit Fleisch und Blut in den Himmel aufgefahren ist. Stephanus wurde im Augenblick seines Todes sogar ein Blick in diesen Himmel hineingewehrt und er sieht Jesus zu rechten Gottesthron. Jesus sagt, ich gehe dorthin. Ich gehe zum Haus meines Vaters. Und damit beantwortet er übrigens die Frage von Petrus ein paar Verse zuvor, der ihn gefragt hat, wo willst du denn hingehen, dass ich dir nicht folgen kann? Jesus geht zum Vater in den Himmel. Und das ist deswegen solch ein Trost, weil Jesus seinen Jüngern verspricht, ich werde dorthin gehen und euch eine Stätte bereiten. Ich gehe dorthin, um euch eine Stätte zu bereiten. Zum ersten Mal wird den Menschen ganz ausdrücklich gesagt, was nach dem Tod kommen wird. Jesus offenbart es hier. Jesus sagt, euer Herz braucht in dieser Welt nicht zu erschüttern. Bei aller Unruhe, bei aller Vergänglichkeit, bei allem Leid in dieser Welt, ihr braucht nicht zu verzagen. Ich gehe zu Gott, dem Vater, und ich sorge dafür, dass auch ihr einen Platz in seinem Haus bekommt. Das ist Trost. Das ist eines der größten Versprechen, die Jesus gibt. Das ist Trost. Wie bereitet Jesus denn eine Stätte für die Christen vor? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Richtet er irgendwelche Wohnungen ein oder schafft er etwas? Dekoriert er die Wohnungen im Haus des Vaters? Ich glaube, was Jesus meint ist, dass er allen Gläubigen eine Stätte vorbereitet, indem er für ihre Sünden bezahlt hat am Kreuz. Damit eine Stätte für uns bereit sein kann, musste Jesus sterben. Und dann ist er auferstanden und er ist in den Himmel aufgefahren, um was zu tun. In Hebräer 9, Vers 11 lesen wir, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, hier ist von dem Haus Gottes die Rede, vom Haus des Vaters, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Jesus Christus, er musste in den Himmel auffahren mit dem Lösegeld für seine Jünger, sein eigenes Blut. Er hat es dargebracht im himmlischen Heiligtum, im Haus Gottes, damit wir eine Stätte finden im Haus Gottes. Er ist als hoher Priester zu Gott, dem Vater, gekommen, um sein eigenes Blut hineinzubringen. Und mit diesem Blut wird die Sünde aller Gläubigen ein für allemal bezahlt und die Erlösung erworben. Jesus bereitet den Seinen eine Stätte, in dem er sein Leben und sein Dienst, mit seinem Leben und mit seinem Dienst, das Recht für alle Gläubigen erkauft. Die Bibel sagt, deswegen haben wir ein Bürgerrecht im Himmel. Jesus hat uns eine Stätte bereitet. Er hat uns sozusagen Pass und Visum durch sein Opfer am Kreuz und seinen priesterlichen Dienst erworben. Wir haben das Recht, Bürger im Himmelreich zu sein. Und ja, das ist wirksam. Das ist gültig. Am Kreuz sagt Jesus zu dem Verbrecher, als der ihn fragt, denke doch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was sagt Jesus ihm? Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Paulus, er schreibt den Philippern in der Gewissheit, wenn ich aus diesem Leben scheide, dann weiß ich, dass ich bei Christus sein werde. Johannes sieht in Offenbarung 6 viele Seelen von Gläubigen, die bei Jesus im Himmel sind. Und Jesus bestätigt den Trost für die Jünger ganz konkret, indem er auf Gott, den Vater, hinweist und aufzeigt, wozu der Vater ihn gesandt hat. Nämlich dafür zu sorgen, dass Christen in das Haus Gottes kommen dürfen. Dass Menschen, die in dieser Welt keine Heimat haben, keine Ruhe des Herzens finden, dass sie in das Haus Gottes kommen können. Aber hier ist Jesus noch nicht zu Ende. Ja, es ist ein Trost, dass wir wissen, wohin wir gehen, wenn wir sterben. Ist es nicht? Oh, es ist eine der größten Tröstungen, die wir erleben können. Die Gewissheit, ich werde bei Christus sein, wenn ich sterbe. Aber Jesus ist hier noch nicht zu Ende. Die Rettung der Seelen aus dieser gottlosen, sündigen Welt ist nicht der endgültige, ewige Trost, auf den Jesus hier hinweist. Er bereitet die Stätte für die Gläubigen und ja, jeder, der stirbt, dessen Leib wird zwar verwesen in der Erde, aber seine Seele wird zu Jesus in den Himmel fahren. Aber wir hören schon von den Seelen in Offenbarung 6, dass sie noch auf etwas warten. Ihre Herzen sind noch nicht endgültig in Ruhe und Frieden. Ihnen fehlt noch etwas. Denn der wahre, der echte, der bleibende Trost ist drittens das Himmelreich, der ewige Begegnungsort mit Gott. In Vers 3 lesen wir, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt, ich komme wieder. Und damit meint er nicht, dass er irgendwie geistlich unsichtbar beim Tod eines Christen auftaucht, um seine Seele mit in den Himmel zu nehmen. Er sagt, ich komme wieder und meint damit, dass er leiblich, physisch wiederkommt. Hier auf dieser Erde. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da erscheint ein Engel. Und dieser Engel, er sagt zu den Jüngern in Apostelgeschichte 1, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Das bedeutet, Jesus, der leibhaftig mit seinem Körper in den Himmel aufgefahren ist, er wird genauso auch wieder auf diese Erde kommen. Jesus wird als Gottmensch wieder auf diese Erde kommen. Und habt ihr euch schon mal einmal gefragt, warum? Warum betont die Bibel das so? Nun, die Bibel nennt zwei Gründe. Zum einen wird Jesus wiederkommen, um sich auf einen großen weißen Thron zu setzen. Und dann werden alle Menschen auferstehen, einen Leib bekommen und Jesus wird jeden einzelnen Menschen richten nach seinen Werken, nach seinen Taten, Gedanken und Worten. Und alle Ungläubigen, die ihre Sünde vor Gott nicht bekannt haben, die die Erlösung durch das Blut Jesu nicht angenommen haben, die wird er an einen Ort schicken, der Hölle heißt. Ein Ort getrennt von dieser Erde, ein Ort getrennt von der Güte und Gnade Gottes, ein Ort ewiger Qual, ewiger gerechter Strafe. Und hier werden alle Gottlosen mit Leib und Seele bestraft werden. Das ist die Lehre der Bibel. Aber neben dem Gericht kommt Jesus zweitens auch wieder, um etwas wiederherzustellen. Jesus wird die alte Schöpfung richten. Und die Bibel beschreibt das in den gewaltigsten Worten. Er wird den Himmel zusammenrollen und die Erde wird in Brand aufgelöst werden. Aber er wird auch eine neue Schöpfung aufrichten. In Jesaja 45, da verheißt Gott, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Petrus, er predigt in Apostelgeschichte 3, dass Jesus im Himmel bleibt bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Genauso wie es die Propheten verheißen haben. Und dann in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, da beschreibt er, wie die ganze alte Schöpfung beim Gericht in Feuer aufgehen wird, wie sich die Elemente im Brand auflösen werden. Und dann sagt er, wir erwarten aber nach Gottes Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und auch im Hebräer 12, da steht, dass Gott nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern wird. Was bedeutet das? Vers 27, das deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein. Ich zähle hier diese ganzen Stellen auf und das ist nur eine kleine Auswahl von vielen, aber diese Stellen, sie werden sehr häufig überlesen. Warum? Weil viele nicht wirklich etwas damit anfangen können. Was meint das denn? Verwandlung, Wiederherstellung, neue Erde. Warum sollte Jesus aus dem Himmel kommen, die Gottlosen von der Erde werfen und diese Erde wiederherstellen? Nun, das ist der größte Trost, den Jesus seinen Jüngern verspricht. Ich komme wieder. Ich komme wieder und ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus kommt wieder. Er wird alle Menschen richten. Die ganze Welt wird wieder erneuert werden. Und dann wird Jesus alle Christen zu sich nehmen. Aber was bedeutet das eigentlich? Jesus sagt, ich werde euch zu mir nehmen. Das Wort wird zum Beispiel gebraucht, wenn ein Mann seine Frau nach der Hochzeit zu sich nimmt, zu sich nach Hause nimmt. Wie wird Jesus denn die Gläubigen zu sich nehmen? Viele Christen verstehen es so, dass Jesus alle Gläubigen abholt bei seiner Wiederkunft. Nachdem er die Menschen hier auf der Erde gerichtet hat, und dann nimmt er alle Christen mit in so eine Art ätherischen, geistlichen Himmel, in eine andere Dimension oder in einem verborgenen Ort. Und da schwebt man dann irgendwie dann so in den Wolken und spielt Harfe und ist frei von allen irdischen, natürlichen Dingen und den damit verbundenen Sorgen. Aber das biblische Zeugnis ist anders. Der Herzenstrost ist nicht die Entrückung in eine Geisterwelt. Und wisst ihr, dieser weit verbreitete Gedanke, er kommt ursprünglich aus der griechischen Philosophie. Diese Bilder von Christen, die als Seelen auf irgendeiner Wolke tanzen und Zuckerwatte essen, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Für Plato, einem griechischen Philosophen und seine Jünger, war alles Natürliche, alles Körperliche schlecht. Nur die geistigen und seelischen Kräfte waren ehrenwert in ihren Gedanken. Und darum stellten sich die Vollkommenheit, die Ewigkeit, ganz körperlos vor. Aber die Bibel sagt das nicht. Sie betont ganz ausdrücklich, dass nicht das Körperliche, das Irdische, das Geschaffene, das Natürliche schlecht ist, sondern erst die Sünde hat alles verdorben. Am Anfang aber war die ganze Schöpfung sehr gut. Perfekt, vollkommen, da war nichts Schlechtes daran. Es war ein Paradies mit Bäumen und Pflanzen und Früchten und allen natürlichen Freuden. Und es war sehr gut. Der Apostel Paulus, er betont ganz explizit, dass auch alle Gläubigen einen Auferstehungsleib bekommen werden. Und er sagt sogar, dass wir darauf hoffen, weil wir nicht als nackt befunden werden wollen. Ein Mensch besteht aus Leib und Seele. Die Seele allein ist noch nackt. Zum Menschsein gehört der Leib dazu. Und deswegen betont die Bibel sehr ausdrücklich, wenn Christus wiederkommt, werden wir einen Auferstehungsleib bekommen. Wir werden die Ewigkeit nicht als körperlose Seelen verbringen und irgendwo durch die Räume huschen, sondern als Menschen mit Leib und Seele. Und Johannes weiß, dann werden wir Jesus sehen und wir werden sein, wie er ist. Das heißt, Jesus, der leibhaftig auferstanden ist, der einen Auferstehungsleib bekommen hat, den man anfassen konnte, den man ansehen konnte, den man berühren konnte, der essen konnte, wir werden sein wie er. Das heißt, vollkommene Menschheit, ohne Sünde, ohne Vergänglichkeit, ohne Verderblichkeit, ohne Verweslichkeit, ohne all die Schwächen, ohne Krankheit, ohne die Verdorbenheit, die wir von dem ersten Menschen Adam geerbt haben. Nein, wir werden sein wie Jesus in seiner vollkommenen Menschheit, in seiner verherrlichten Menschheit. Was heißt denn also, ich werde euch zu mir nehmen? Jesus beschreibt nicht den Abflug der Gläubigen, sondern die Ankunft seines Reiches, damit wir sind, wo Jesus ist. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Jesus kommt auf die Erde nicht, um alle Gläubigen fortzunehmen. Jesus kommt auf die Erde, er wird alle Ungerechtigkeit, alle Gottlosen richten und in die Hölle werfen. Er wird die ganze Schöpfung erneuern und dann verbindet er die erneuerte Erde mit dem erneuerten Himmel. Das ist, was die Bibel lehrt. Himmel und Erde werden neu und vereint sein. Der Himmel als Wohnstätte Gottes und die Erde, sie werden nicht mehr getrennt sein, sondern miteinander auf ewig verbunden. Und darum lehrt Jesus seine Jünger im Vaterunser beten, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das, was jetzt eine Realität, eine Gegenwart im Himmel ist, das soll auf Erden realisiert werden. Himmel und Erde sollen miteinander verbunden werden. Und das ist, was Johannes in Offenbarung 21 in einer Vision sieht. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Der Himmel kommt auf die Erde. Die ganze Schöpfung wird neu geboren. Das Haus des Vaters, es kommt auf diese Erde. Himmel und Erde werden verbunden und verherrlicht. Satan hat mit der Sünde diese Welt nicht unwiderruflich zerstört. Nein, Gott macht alles neu. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 4, dass unser unvergängliches, unbeflecktes, unverweltliches Erbteil in den Himmeln aufbewahrt ist. Das heißt, das Haus des Vaters, wo Christus uns eine Stätte bereitet hat, wo viele Wohnungen sind, dieser Erbteil, das, worauf wir hoffen, das, was unser Trost ist, das ist in den Himmel aufbewahrt. Der jetzige Himmel ist ein Zwischenzustand, ein Warteort, ein Aufbewahrungsort. Aber wenn Jesus kommt, wird er das Haus Gottes, den Himmel auf Erden aufbauen. Gott wird mit den Menschen wohnen. Das Paradies wird wiederhergestellt sein. Nein, mehr noch, es wird erweitert, es wird verherrlicht sein. Nicht nur ein kleiner Garten, die ganze Erde wird Paradies sein. Die ganze Erde wird geheiligt durch die beständige Gegenwart Gottes. Und darum ist wieder vom Baum des Lebens die Rede, von Flüssen und von Früchten, die jeden Monat Frucht bringen, von allen natürlichen Freuden, von Schätzen und Reichtümern, von Speisen, von Gemeinschaft. Und wisst ihr, Jesus sagt, ich komme wieder, damit das unser Trost wird. Er wird kommen, nicht um uns aus dieser Unruhe zu retten, sondern er wird kommen, um alle Unruhe, um alle Sünde, um alles Verderben aus dieser Erde zu vertreiben und alles neu zu machen in Ewigkeit. Stell dir mal vor, du lebst in einem der schlimmsten Viertel einer Stadt. Alle Häuser sind völlig heruntergekommen. Alles ist dreckig, verunreinigt, zerbrochen, kaputt. Nichts geht mehr. Es gibt keine einzige Stelle, die sauber ist, die du genießen kannst. Es ist alles hinüber. Und Gangs beherrschen das ganze Viertel. Geld machen kann man nur mit Drogen oder mit Erpressung. Ein Leben in völliger Verwahrlosung und ständiger Angst vor Gewalt und vor dem Tod. Doch dann kommt ein Freund zu dir. Und er sagt, ich bin gekommen, um dich und deine Familie abzuholen. Ich bringe euch an einen sicheren Ort. Und er bringt euch in einem Luxushotel unter. 5 Sterne. Und das Hotelzimmer ist besser als alles, was ihr vorher erlebt habt. Und ihr könnt alles genießen und erfreuen. Aber nach einigen Monaten kommt dieser Freund wieder und er sagt, jetzt kommt mal eine Überraschung. Und ich denke, hä? Das war doch schon ein wahnsinniges Geschenk. Er sagt, nein, ihr könnt nach Hause. Wie nach Hause? Und er führt euch in dieses Viertel und ja, es ist der Ort, wo ihr früher gelebt habt, aber es ist alles anders. Ihr erkennt überhaupt nichts wieder. Ihr geht durch die Straßen und ihr seht, alles ist völlig neu gemacht. Ja, es ist euer Viertel, aber alle Gebäude sind von Grund auf erneuert. Alles ist heile, alles ist zurechtgemacht. Es gibt Parks und Pflanzen, der Verkehr ist geordnet. Überall gibt es Geschäfte, fröhliche Beschäftigte, die arbeiten. Die Wohnungen sind auch besser als das Luxushotel. Und das ist euer neues Zuhause? Und ihr dürft es, ihr dürft darin wohnen mit all euren Freunden. Und auch dieser Freund, der alles bezahlt hat, der alles aufgebaut hat, er wird mit dafür sorgen, dass es erhalten bleibt. Das ist euer neues Zuhause, ein Wohnen in Sicherheit und Harmonie. Nun, vielleicht ist das ein schwacher Vergleich für das, was Jesus verspricht. Jesus sagt, ich komme wieder und ihr werdet sein, wo ich bin. Das Besondere an dieser Aussage ist, wir werden wirklich leben können, wirklich sein können, Menschen sein können. Nicht wie verschreckte Tiere hausen oder wie Kranke vegetieren, auch nicht wie ruhelose Geister umherstreifen, sondern wir werden in einem Himmelreich auf Erden in Ewigkeit bei unserem Gott leben. Jesus wird uns zu sich nehmen in dem ewigen, unerschütterlichen, unvergänglichen Paradies, wo keiner mehr hinausgestoßen werden kann wie Adam, wo keiner mehr etwas verderben kann durch die Sünde. Und ja, wir werden wohnen im Haus des Vaters. Das heißt, wohnen in völliger Sicherheit und Ruhe. Nichts kann unsere Herzen mehr aufschrecken. Nichts kann unsere Herzen mehr aufwühlen. Nichts kann uns mehr bekümmern. Wir werden ewige Heimat genießen. Ein Ort, von dem wir nicht mehr umziehen müssen. Wir müssen keine Koffer mehr packen. Die Wohnung wird nicht zu klein. Kein Rost, kein Schimmel, keine Witterung kann unsere Wohnung mehr verderben. Wir werden wohnen im Haus des Vaters. Das heißt, wir werden auch in einem Haushalt leben. Das ist niemals langweilig, sondern wir werden tätig sein, Gott dienen. Der Himmel ist nicht wie die Schulferien im Sommer, die am Ende irgendwann zu lang werden, langweilig werden. Wir werden arbeiten und tätig sein im Haus des Vaters. Und zwar mit all den vollkommenen Fähigkeiten, die er uns gibt. Kennst du das Gefühl, in der Schule oder auf der Arbeit mal etwas richtig Großes, richtig Gutes geschafft zu haben? Etwas, was einen richtig voranbringt, so dass du Anerkennung dafür bekommst? Nun, diese Form der Arbeit werden wir erleben. Freudige, erfüllende, großartige Arbeit im Dienst für Gott. Aber vor allem werden wir uns ewig an der Hausgemeinschaft freuen. Wir werden sein, wo Jesus ist. Gott wird bei den Menschen wohnen. Und das macht den Himmel reich. Das macht das Himmelreich zum Himmel. Gott wird es erfüllen. Er wird bei den Menschen wohnen. Keine Trennung mehr. Gott in all seiner Herrlichkeit und seiner Schönheit ist beständig gegenwärtig und erfahrbar. Wir werden ihn lieben, wir werden ihn anbeten aus der Fülle unserer Freude, aus der Fülle unseres Herzens. Wir werden ihn von Angesicht sehen und ja, er wird unser Vater sein und wir seine Kinder. Im Haus des Vaters. Und nichts wird unsere Herzen mehr beunruhigen. David weiß in Psalm 16, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten, immer da. Ohne Ende, ohne Abnahme. Ihr Lieben, das ist, was Jesus denen verspricht, die glauben. Das ist, was Jesus denen verspricht, die leiden unter der Unruhe des Herzens, aber glauben an Gott und glauben an Jesus. Das ist der Trost, der die Herzen in Ewigkeit beruhigt, erfüllt, erfreut und selig macht. Drei ganz kurze Anwendungen möchte ich noch geben. Glaube an den dreieinigen Gott. Wenn du die Betrübnis des Herzens kennst, dann suche nicht nach falschen Ablenkungen. Ja, es gibt diese falschen Illusionen, diese falschen Betäubungen, um unser Herz zur Ruhe zu bringen. Falsche Götzen, falsche Versprechungen. Dass wir meinen, wir könnten uns mit Reichtum oder mit allen möglichen sinnlichen Begierden dieses Leben zum Paradies machen, es wird dein Herz niemals zur Ruhe bringen. Niemals. Glaube an Gott. Vertraue auf Jesus. Er ist Mensch geworden, um alles neu zu machen. Häng dein Herz nicht an ein vergängliches Gut. Lass dich nicht vertrösten. Glaube an Gott. Die Freude des Glaubens ist das beste Heilmittel gegen die sinnliche Betrübnis. Zweitens, denke viel an das Himmelreich. Ich glaube, dass Jesus das Vaterunser lehrt, um uns beständig daran zu erinnern, dein Reich komme. Denke viel an den Himmel. Und ja, gebrauche auch die jetzigen Freuden und auch die Leiden als Anregung, um über den zukünftigen Himmel nachzudenken. Wenn du, wie wir heute Mittag tun werden, in Gemeinschaft Essen, Speise genießen kannst, gebrauche das als Erinnerung. Oh, wie viel größer wird der Genuss sein, wenn ich essen werde mit Gott im Himmelreich. Die Bibel gebraucht genau diese Bilder. Und ja, es wird noch herrlicher sein als das köstlichste Essen, was wir uns vorstellen können. Aber ja, es wird ähnlich sein. Sieh dir die Natur an. Schau auf die Berge, auf die Flüsse, auf die Pflanzen. Das alles hat Gott gemacht. Und dennoch, das ist die gefallene Schöpfung. Er wird Himmel und Erde neu machen. Und es wird vollkommen sein. Die Schönheit der neuen Erde wird die dieser vergänglichen Schöpfung bei weitem übertreffen. Und doch, ja, gebrauche das als Anregung zu sehen. Wow, Gott, das hast du gemacht. Wir haben es heute Morgen in einem Zeugnis gehört. Wenn du Erfolg hast bei der Arbeit, gebrauche das als Anregung. Auch Arbeit kann erfreuen. Oh, auch wenn meine Chefin oder mein Chef mich auch ständig wieder kritisiert, aber es wird eine Zeit geben, da werde ich nur genießen können, was ich tun darf. Und ich werde Freundschaften haben. Erfreut ihr euch an Gemeinschaft? Wisst ihr, Gemeinde, die Liebe in Gemeinde soll ein Vorgeschmack auf das Himmelreich sein? Aber ja, noch müssen wir einander vergeben. Noch sehen wir auch, dass unsere Geschwister sich versündigen gegen uns. Aber lass es doch als ein Vorgeschmack gelten. Oh, die schönsten Erlebnisse der Freundschaft, der Gemeinschaft. Oh, sie weisen uns hin auf das, was wir im Himmelreich erleben werden. Und dann Leiden und Schmerzen, Krankheit, Verlust, Tod, lass es als Anregung gelten, das wird im Himmel vergangen sein. Vielleicht tun meine Beine bei jedem Schritt weh, im Himmel werde ich springen. C.S. Lewis, er sagt, die Berge und Täler des Himmels werden im Verhältnis zu denen, die wir jetzt erleben, nicht so sein wie Original zur Kopie, auch nicht wie ein Ersatz zum realen Gegenstand, sondern wie die Blume im Verhältnis zur Wurzel und wie der Diamant im Verhältnis zum Kohlenstoff. Ja, es gibt eine gewisse Kontinuität. Und deswegen dürfen wir diese Bilder gebrauchen als Anregung, aber sie werden noch bei weitem übertreffen. Und drittens und letztens, bereite dich auf den Himmel vor. Wenn das dein Trost ist, wenn du darauf vertraust, dass das allein die Unruhe deines Herzens trösten kannst, dass du in Ewigkeit bei Gott sein wirst, in einem neuen Himmel und einer neuen Erde, bereite dich darauf vor. Häufig hört man gerade von Männern, die heiraten wollen, dass sie vor der Hochzeit noch einmal alles ausleben und alles mitnehmen wollen, was sie dann im Stand der Ehe nicht mehr dürfen. Ihre Vorbereitung auf die Ehe sieht also so aus, ich lasse noch mal richtig die Sau raus, bevor ich dann gebunden bin. Und darum besaufen sie sich, gehen fremd oder treiben alle unanständigen und verkehrten Dinge, was ihnen nur in den Sinn kommt. Zeugt das von Freude auf die Ehe? Zeugt das von Liebe zu ihrer Braut? Wenn du an Gott glaubst und wenn du auf seinen Trost vertraust, dass er dein Herz völlig zur Ruhe kommen lassen wird, dass er dir ewiges, erfülltes Leben gibt, ja seine heilige Gegenwart. Wenn du dir das wünschst und wenn du das ersehnst, dann lebe so, wie es Gott gefällt, hier in dieser Zeit, in aller Unruhe, in aller Vergänglichkeit. Bereite dein Herz darauf vor. Petrus sagt, da dies alles so aufgelöst wird, diese ganze Erde vernichtet wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Diese Freude, diese Hoffnung, sie soll uns Kraft geben, gerade in diesem Leben, um durchzuhalten, um nicht unsere Erfüllung in falschen Dingen zu suchen. Ein Heimweh, das uns stärkt, das uns kräftigt, das uns eine Vorfreude gibt. Lebt nicht so, als würde euch die Sünde Ruhe des Herzens schenken. Diese Welt wird vergehen. Lebt in der Hoffnung und in der Liebe zu Gott, der alles neu machen wird. Dazu helfe uns Gott. Amen.